dann hält es vielleicht bis 21 oder 25 und dann kommt halt dieses Typische beim Ironman, bei 30 wird schwer. Und deswegen denke ich, dass es halt schon noch wichtig ist, am Anfang vom Laufen gut zu tanken, gut zu laden. Und ja, das ist so ein bisschen noch was Neues jetzt, das ist quasi jetzt das erste Mal auch, wo ich halt einen starken Fokus drauf haben werde hier in Südafrika.
Ja, das klingt geil. Also vor allem, wenn man sich nochmal die Statements da vom Eden anhört.
Aloha Konrad nach Berlin, Grüße aus Port Elizabeth, wie geht's dir?
Aloha Kalle, mir geht es hervorragend. Nach kurzer Auszeit würde ich sagen, wieder voll auf dem Damm. Ich bin auch schon wieder im Training. Aber die viel wichtigere Frage, so kurz vor dem großen letzten Jahreshöhepunkt ist, wie geht's dir? Wie steht die Form? Bist du gesund? Bist du fit?
Ja, natürlich hört man immer mal wieder ein bisschen rein in seinen Körper und dann denkt man, da könnte was sein und da, aber eigentlich, da ist überall nichts. Ich bin, denke ich, richtig fit. Wichtig ist, dass jetzt noch ein bisschen Frische rankommt. Also habe jetzt nochmal 2-3 Intensitäten in den letzten Tagen hier gemacht, was, denke ich, auch wichtig ist, um den Körper auf Hochtouren zu halten. Und ja, jetzt heute nur noch ein Schwimmen im offenen Meer. Das wird auf alle Fälle interessant, weil der Wellengang doch ein bisschen höher ist als die letzten Jahre oder als erwartet. Aber schauen wir mal, also das werde ich heute Nachmittag sehen und dann werde ich mir davon Eindruck verschaffen. Ja, und sonst bin ich eigentlich richtig, richtig guter Dinge. Das Starterfeld ist hochkarätig, also nochmal ein richtiges Highlight zum Ende des Jahres. Aber ja, sich da messen zu können und da anzugreifen, das wollte ich und habe Bock, am Sonntag einen rauszuhauen.
So ist der Plan. Und das große Mysterium, vor allem für den Altersklassensportler, ist genau die Phase, in der du jetzt bist. Also klar ist, Sonntag ist Wettkampf. So weit, so klar. Und klar ist auch, man macht so vor so einem großen Highlight natürlich eine ausgiebige Tapering-Phase, um, wie du eben sagtest, die Frische in den Körper zu holen. Aber das heißt nicht gar nichts machen, sondern gezielt weniger machen und die Intensitäten dosiert, aber auch nicht eingestellt betreiben. Nun vergleicht man dank Strava und Co. Was machen denn die anderen so? Ich weiß ja, dass du da nicht so sehr drauf achtest, aber ich habe gesehen, dass Herr Blumenfeld, der Olympiasieger, der auch an diesem Sonntag allerdings in Cozumel sein Debüt gibt, mal in dieser Woche noch so einen lockeren Longrun gemacht hat von 40 Kilometer Länge. Würdest du sagen, das ist ein klassisches Tapering, was der macht?
Nee, aber also ich denke halt einfach, dass die das ein bisschen anders fahren und da vielleicht auch andere, sag ich mal, ja, Credos haben. Also auch ein Rasmus Svensingsen ist am Dienstag irgendwie noch eine 180 oder 190 gefahren. Aber wie du schon sagst, beschäftige ich mich nicht damit ganz so viel. Das Problem ist halt, was dadurch entsteht, ist, du kannst, glaube ich, dieses richtige Runterfahren und dieses Tapern, wie ich das jetzt zum Beispiel auch mache, das kannst du dir halt wirklich nur erlauben, wenn du danach halt nicht irgendwie wieder weitere Wettkämpfe hast, ne?
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie der Plan bei den anderen aussieht, aber ja, also vielleicht startet der ein oder andere noch in Daytona oder in Indian Wells in Kalifornien. Oder will halt relativ früh wieder einsteigen und dann muss das Training halt immer auf einem hohen Level bleiben. Für mich ist es aber einfach so, dass wir auch herausgefunden haben, also um auf dem Level irgendwie performen zu können, muss ich halt auch frisch sein, auf einer Seite mental und halt auch körperlich. Und ja, deswegen, also ich finde es eigentlich für nicht so sinnvoll, da noch so viel zu machen. Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt den Blog irgendwie vom Trimarkt, der Frank Wechsel ist ja hier, auch lese, ja, ich finde das halt krass, dass der auch ankommt und dann erstmal die ganze Radstrecke abfährt, bis mit 90 Kilometern am Mittwoch oder so. Also auf alle Fälle Hut ab dafür. Ich brauche auf alle Fälle richtig Frische auf dem Rad und fahre in einer Woche vom Wettkampf noch zweimal Rad und das war's. Aber da ist halt jeder Athlet anders und muss für jeden sich seine Lösung herausfinden, was gut ist. Aber bei mir ist da wirklich weniger mehr und ich bin der Meinung, lieber 2% zu wenig gemacht, anstatt 5% zu viel.
Da bin ich eigentlich vollkommen deiner Meinung, denn ich habe meine besten Leistungen immer dann erzeugt, wenn aufgrund höherer Ereignisse die Tapering-Phase besonders ausgeprägt war. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Wettkampf, das war allerdings über die olympische Distanz. Da hatte ich eine richtig fiese, blöde Erkältung, so 2 Wochen vor dem Wettkampf. und habe dann quasi die zweite Woche vor dem Wettkampf bis eine Woche vor dem Wettkampf gar keinen Sport getrieben. Und dann in der eigentlichen Taper-Woche, wo ich mich ausruhen wollte, wirklich nur noch 2-3 Mal eine ganz lockere Session gemacht und habe eigentlich nicht mal mehr diesen klassischen Vorspanner, den man so Dienstag, Mittwoch vor dem Sonntag macht, dass man nochmal so ein bisschen Wettkampfintensität, habe ich alles weggelassen. Im Prinzip 2 Wochen nichts gemacht und eine Erkältung gehabt und die Leistung war auf dem Peak. Also war wirklich hervorragend. Nur kann man das natürlich weder von Mensch zu Mensch übertragen, noch von olympischer Distanz auf die Langstrecke umdenken. Das ist natürlich alles ein Riesenmysterium und hängt natürlich auch damit zusammen, wie viel ist man denn überhaupt gewohnt zu trainieren, ne? Das ist natürlich ein anderes Niveau.
Nee, aber also ich kann das auch nur aus eigenen Erfahrungen von meiner Seite aus bestätigen. Also auch dies Jahr zum Beispiel wieder, ich habe schon noch auch gut trainiert und auch ein paar Antipper gemacht, aber vor Texas gab es dann auch auf der Reise so ein paar mit Autofahrten vom 70-3 so ein paar Querelereien in den USA. Da konnte ich auch 2 Tage im Endeffekt gar nicht richtig trainieren. Und das war das beste Rennen am Ende, sage ich mal, auf der 70-3-Distanz dieses Jahr. Oder auch zurückblicken 2018, jetzt auch Südafrika, die 70-3-WM. Ja, da lag ich halt auch nach dem Radsturz im Krankenhaus von Donnerstag bis Sonntag. Und im Endeffekt die 2 Kerneinheiten, die noch passieren sollten, sind beide weggefallen. Und ich hatte ja vorher eine gute Trainingsphase, so wie du sagst. Ja, und dann hatte ich auch mal so ein Erlebnis, glaube ich, 2019 rum in Aix-en-Provence. Da hatte ich so ein bisschen Oberschenkelprobleme und konnte halt auch irgendwie letzten 14 Tage, 16 Tage keine richtige Intensität mehr trainieren. Und das waren alles Wettkämpfe, wo ich sagen konnte, ich konnte all in gehen und richtig was raushauen, obwohl ich halt gar nicht so frisch war. Oder auch, wenn wir uns erinnern, den Sebi Kienle in Hawaii damals mit der Achillessehne, wo er nur bergab laufen konnte, irgendwie 2-3 Wochen vorher und dann halt dort auch, glaube ich, entweder Dritter wurde oder war das Jahr, wo er gewonnen hat. Oder auch ein Timothy O'Donnell jetzt, ne? Also der ja angeblich irgendwie total laufunfit war beim letzten Hawaii-Auftritt und dann halt Dritter wird.
2019, genau. Ne?
Ja.
Ist er nicht sogar Zweiter geworden, Ole T.O.?
Ja, genau, war Zweiter.
Aber
ja,
auf jeden Fall mega stabil, das Ding, ja. Stimmt, und das hat man auch, das eine Beispiel von Sebi kenne ich auch so nach dem Motto, er konnte eigentlich kaum laufen trainieren, so 25 Kilometer in der Vorbereitung pro Woche war das Maximum. Und dann ein ganz solides Ding hingelegt. Das finde ich ist ja auch das die Besonderheit bei der Langstrecke. Du bist ja nicht bei 100% Speed. Das ist ja kein Geballer im klassischen Sinne. Ja, wenn du jetzt hier so einen olympischen Triathlon machst, da musst du ja wirklich an hohe Geschwindigkeiten ran. Liegt ja auf der Langstrecke der Schwerpunkt eigentlich tatsächlich eher im Energiehaushalt, im konstanten, im möglichst ökonomischen Ableisten. Also es ist grundverschiedene Leistung, die da am Ende abgefragt wird. Und da ist es vielleicht am Ende gar nicht so wichtig, was du vorher gemacht hast. Na klar, musst du einen anständigen Trainingsload insgesamt haben. Aber wie sich das in den einzelnen Disziplinen ausgeht, hat vielleicht nicht immer was zu sagen. Aber auf jeden Fall steht fest, bei dir war es eigentlich nahezu perfekt, die letzten 6-8 Wochen. Mir ist da kein Ausrutscher bekannt, ne? Du konntest alles durchziehen.
Ja, also ich bin eigentlich im Training richtig zufrieden. Also klar, man hätte jetzt sagen können, und hier vielleicht noch ein Long Run mehr und da noch was. Aber dementsprechend eigentlich jetzt nichts, was irgendwie nicht gepasst hat. Ja, vielleicht, was wichtig war, jetzt ein bisschen mehr Ruhe und Schlaf ranzulassen. Und das denke ich, das kommt ja jetzt hier. Dadurch, dass man ja so ein bisschen auch raus ist aus seinem Alltag oder aus seiner Umgebung, natürlich sich neu eingewöhnen. Aber ja, daher kann ich jetzt nichts sagen und denke, ich bin definitiv richtig, richtig gut vorbereitet. Also meine langen Läufe und auch die langen Radeinheiten haben sich echt richtig gut angefühlt. Und ja, jetzt bin ich auf alle Fälle erstmal richtig guter Dinge und freue mich hier am Sonntag zu starten und verbinde mit dem Kurs ja natürlich auch viel, viel Positives und denke, das kommt mir schon auch entgegen, das Rennen hier. Und dann schauen wir mal, wo wir Sonntag stehen am Ende.
Absolut. Und wir werden das live verfolgen. Es wird übertragen. Wir können ja den ganzen Tag Triathlon gucken. Das haben wir ja schon mal besprochen. Wenn ich jetzt noch ein paar Folgen unseres Aloha Kalle Podcasts zurückdenke, Da hast du drüber philosophiert, du willst im Training wieder ein bisschen mehr riskieren, ein bisschen mehr Load, auch ein bisschen die intensiveren Sessions wieder in den Fokus nehmen. Ich habe es auf Strava alles verfolgt und wir quatschen ja auch regelmäßig. Es sah so aus, als ob du das umgesetzt hast, ne? Also deine Intervalle von den Intensitäten her, vor allem auf dem Fahrrad, was man sehen konnte, das sah schon wieder sehr, sehr gut aus, sehr beeindruckend. Bist du zufrieden mit den Werten?
Ja, also definitiv. Also ich denke, es geht auch nochmal höher. Ich hatte jetzt auch rückblickend mit Daniel nochmal so ein Gespräch darüber. Da ging es darum, also dass wenn ich jetzt, wenn man ja ein 70-3 fährt, dann fährt man ja immer so ein bisschen unter der Schwelle. Und also sagen wir so bei 88-90% von seiner Schwellenleistung oder vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen drunter. Aber wenn man jetzt im Ironman fährt, dann ist es ja noch viel, viel geringer, ne? Dann ist es ja, ja wahrscheinlich 1,5-2,4 Millimol Laktat oder so. Aber die Leistung an sich ist ja eine deutlich geringere. Und für mich war einfach das Gefühl, dass ich, wenn ich diesen Bereich trainiere, dass das eigentlich für mich wie so ein Todbereich ist. Weil der bringt mich halt irgendwie nicht voran, ich entwickle mich nicht weiter, ich werde einfach nur müde. Und und so wie du jetzt schon sagst, war jetzt eigentlich im Training auch, wenn man guckt, also hochintensive Phasen, dann ging es eher so ein bisschen in 70-3-Tempo. Und dieses Ironman-Spezifische wurde eigentlich primär über die Dauer erzeugt. So, ne? Also jetzt auch in Portugal hatte ich Radeinheiten, wo ich halt vor allem 70-3-Intervalle gefahren bin und dann am Ende noch Ironman-Intervalle hinten drauf. Aber dann über die Gesamtheit schon eigentlich eine hohe Wattleistung hatte, die in Ironman halt dementsprechend nahe kommt. Und ich denke einfach, dass mir das gut tut und dass ich dieses 4 Stunden bei einer Wattzahl fahren, jetzt vom Ironman vielleicht so sagen wir mal 285 bis 300 Watt, dass ich das gar nicht brauche. Und auch beim langen Lauf dieses jetzt 2 Stunden bei 4 bis 405 rumlaufen, dass das halt ja gut sein kann, aber dass mich das halt ermüdet und ich das halt schon gern mit einer höheren Intensität versehe und spicke. Und das hat ganz gut geklappt. Ist auf alle Fälle auch nur möglich, sage ich mal, wenn das Umfeld halt passt und man da halt gut aufgestellt ist. Ich denke, da haben wir auch ein bisschen was verbessert in dem Sinne, sodass man diese Intensitäten halt auch umsetzen kann. Also so wie du sagst, ich habe ja die Ironman Südafrika-Vorbereitung jetzt nach St. George das erste Mal kontinuierlich alles hochgeladen, sodass du alles verfolgen konntest, Konrad. Gut, die genauen Schwimminhalte stehen jetzt nicht drauf, aber sonst ist es eigentlich zu sehen, was gemacht wurde. Und das war natürlich auch ein gewisses Risiko, ne? Vor allem in der Anfangsphase danach mit 6 Intensitäten in der Woche, dann Anfang Oktober, wo es ein bisschen kälter wurde in Deutschland, das dann umsetzen zu können. War nicht einfach, war auf alle Fälle aber hoch motiviert, das so zu machen, hat alles geklappt und jetzt heißt es Sonntag, gucken, was dabei rauskommt, aber ich bin erstmal richtig guter Dinge, hier mich mit den anderen internationalen und auch vor allem deutschen Startern messen zu können.
Ich finde mega spannend, dass du eigentlich genau das umschrieben hast, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Und zwar sind das mehrere Punkte. Das eine ist das sogenannte Belastungsmanagement. Auch das haben wir schon mehrfach besprochen. Du hast halt versucht, aus den Trainingsinhalten über den Block, über die Woche, über den Mikro- oder Mesozyklus oder wie auch immer man es nennen möchte, das Maximum an Trainingsload reinzupacken. Das ist mir sehr wohl auch aufgefallen. Du hast es vorher angekündigt, ihr habt es umgesetzt, du hast es quasi auf die Straße bringen können. Das heißt, pro Training, pro Zeiteinheit möglichst viel Effekt erzeugt. Das ist das eine. Und das andere, was du angesprochen hast, das passt im Prinzip auch zu den Sachen, die man auch auf anderen Kanälen, wo jetzt meinetwegen Trainer, Coaches ihr Know-how preisgeben, dieses Zone-3-Training, was du beschrieben hast als Ironman Race Pace oder diese Dauerläufe in annähernd Ironman Race Pace, dass das nicht wirklich was voranbringt und nicht wirklich deine Systeme trainiert, sondern am Ende zwar einen hohen Trainingsload bedeutet, aber dich zu schnell müde macht und am Ende zu wenig Effekt bringt. Auch das ist absolut in der Trainerwelt scheinbar aktuell der Stand der Dinge und Konsens. Von daher auch da alles richtig gemacht. Du hast die Systeme Sauerstoffaufnahme, Stichwort VO2 Max, durch hochintensiv und durch lockere Grundlageneinheiten deine Radfahrten in Portugal zum Beispiel, die du da entspannt durch die Gegend gerollert bist. Das funktioniert. Das ist quasi dieses System. Und dann habt ihr durch die Schwellenintervalle noch die Laktatbildungsrate nach unten getrimmt, hoffentlich möglichst erfolgreich, sodass du idealerweise, wenn du auf dem Radl deine 280 Watt im Durchschnitt leistest, dass du vielleicht sogar, weiß ich was, unter 2 Millimol Laktat bildest. So genau weiß man es nicht. Du nimmst ja nicht während des Wettkampfs Laktat. Das sollen mal die Norweger machen. Da wäre ich sehr gespannt. Ja, und am Ende reduziert sich das raus auf ein einziges Thema. Und zwar wieder mal das Thema, wie viel Energie kannst du unterwegs zuführen, damit du beim Laufen nicht mit leeren Akkus unterwegs bist. Habt ihr da nochmal an der Strategie gefeilt? Also auch das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen und einen interessanten Einblick habe ich jetzt per Video gesehen hier vom Gustav Iden, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Wie ist die Strategie? Wie viel hast du im Tank?
Ja, also ist jetzt schon höher. Also ich versuche jetzt auch nicht mehr bei den 90 auf dem Gramm Kohlenhydraten, sondern eher in diese Richtung 120 zu gehen auf dem Fahrrad. Das, was jetzt so ein bisschen der Konsens oder der Credo ist. Und was jetzt ist, ist, dass ich versuche beim Laufen verstärkt noch mit Gel zu arbeiten, was ich jetzt vorher nicht gemacht habe. Aber jetzt habe ich jetzt auch im Training gemacht, gar nicht mehr primär alles nur über Cola und Flüssigkeit, sondern da auch wirklich noch mit Gels, weil da man die Energiedichte halt wirklich abmessen kann. Und das ist eigentlich im Endeffekt der Punkt, der neu ist. Also auf dem Rad, denke ich, hat sich da nichts geändert. Da geht es weiterhin, das gut umzusetzen, aber vor allem im Lauf dort nochmal Energie nachzuführen. Ja, was ja auch der Gustav, was du gerade schon angedeutet hast, beschrieben hast, dass das halt bei ihm auch ja auch im Lauf wirklich wichtig war, noch entsprechend Energie zuzuführen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja nochmal was Neues, auch was jetzt aufkommt so. Vorher war ja immer, wenn man das Rad gut versorgt hat und auf dem Rad, dann ist das schon die halbe Miete. Das ist definitiv richtig, aber dann hält es vielleicht bis 21 oder 25 und dann kommt halt dieses Typische beim Ironman, bei 30 wird schwer. Und deswegen denke ich, dass es halt schon noch wichtig ist, am Anfang vom Laufen gut zu tanken, gut zu laden. Und ja, das ist so ein bisschen noch was Neues jetzt. Das ist quasi jetzt das erste Mal auch, wo ich halt einen starken Fokus drauf haben werde hier in Südafrika.
Ja, das klingt geil. Also vor allem, wenn man sich nochmal die Statements da vom Iden anhört. Also die 120 Gramm pro Stunde auf dem Rad hat er auch in den Mund genommen. Aber was ich am beeindruckendsten fand, dass er während des Laufens noch 105 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zugeführt haben möchte. Das ist für mich völlig unvorstellbar, wie man das runterkriegt. Aber ich meine, dafür trainiert ihr das ja. Und eigentlich bist du ja theoretisch zumindest in einer Pace unterwegs, wo du noch essen kannst, ne? Wo du mal so ein Gel runterkriegst, ohne sofort Schnappatmung zu bekommen und wo du es dann entsprechend nachspülen kannst. Er sagte auch, er hat gut getrunken, viel getrunken. Viel ist ja auch immer relativ, ne? Man sagt, wenn du zu viel trinkst, ist er auch wieder kontraproduktiv. Dann hast du einen großen Ball am Bauch, der dann beim Laufen hin und her wackelt und aufgenommen wird da auch nichts mehr. Also es ist auch da wieder mal der Tanz auf der Rasierklinge, der schmale Grat, den wollen wir sehen und den, das ist deine Aufgabe, den musst du treffen. Und was man auch immer wieder hört von Leuten, die erfolgreich ins Ziel gekommen sind, ist dieses Stick to the Plan. Ja, wenn ich mir aufschreibe, ich fahre 270 Average, dann fahre ich auch nicht 280 Average auf dem Rad. Ja, oder wenn ich mir vornehme, die und die Anzahl Kohlenhydrate aufzunehmen, dann muss ich das auch reinbringen, ja, sonst bin ich halt in dem Risiko, dass es schief geht. Und ich würde gern von dir wissen, gibt es eine Wattzahl, gibt es ein Limit, habt ihr euch abgesprochen?
Na, noch nicht, also ich werde heute oder morgen mit Daniel nochmal ein ausführliches Telefonat führen, aber ja, ich denke, dass ich den Mut haben werde, jetzt hier auch in dem Rennen Richtung 290, 300 zu gehen. Und ja, beim Laufen versuchen auf alle Fälle wieder nicht zu schnell anzugehen. Aber ja, es wurde jetzt sukzessive besser in den Ironman-Rennen. In Frankfurt kam natürlich das Problem, was heißt das Problem, die Hürde hatten alle, aber das haben wir ja auch in unserer Folge gut besprochen, natürlich das Mentale, aber vielleicht auch dann die Hitze, was ein bisschen unvorbereitet kam. Also ich denke, das habe ich ganz gut gemanagt, aber das ist jetzt hier dementsprechend nicht ganz so stark mit 37 Grad oder 36 Grad. Und dementsprechend, ja, setze ich jetzt schon einiges darauf, auch einen guten Marathon zu laufen. Ja, und dann halt in Richtung 2,48, 2,49 zu kommen und da jetzt mal eine richtige Schuppe draufzulegen. Weil, ja, das wird dann, denke ich, für ein sehr gutes Ergebnis passen. Aber wir wissen ja auch alle, dass das jetzt noch lange nicht die Ende der Fahnenstange ist, weil ja der nächste Step ist dann in Richtung an die 2,40 ranzugehen. Ich denke, das würde in Südafrika jetzt auch auf dem Kurs, weil der schon sehr anspruchsvoll ist, Radkurs zieht sehr viel Körner, ist so ein bisschen meiner Meinung nach eher was für Arbeiter. So, also es ist jetzt nicht einfach so ein Rollerkurs. Und ja, da einfach den nächsten Step zu machen, um dann ja hoffentlich eine Hawaii-Quali zu haben und wenn nicht, aber dann trotzdem ganz, ganz weit vorne zu sein und auf dem Podium zu stehen.
Das wünsche ich dir von Herzen. Und wenn ich mir noch was wünschen dürfte, dann wäre es, dass du nach dem Schwimmen in einem guten Umfeld, in einer guten Position dich befindest. Und mein Wunsch wäre, dass ich dich während der Übertragung nicht ein einziges Mal in der führenden Position sehe. Ich wünsche mir, dass du dich in der Gruppe versteckst, dass du regelkonform die Vorteile einer Gruppe nutzen kannst, deine Ressourcen entsprechend sparen kannst und dass du dann beim Laufen das zeigst, was in dir drin steckt, weil das ist definitiv sehr viel mehr, als alle anderen denken. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, der lange Lauf, der in Portugal, der 28er, hat mir richtig viel Zuversicht gegeben. Mit den 7x2 Kilometern im Pace von 3,30 bis 3,35. Und ja, also dementsprechend denke ich, geht da einiges und bin da sehr, sehr guter Dinge. Und ja, dann auf alle Fälle mit einem richtig guten Happy End, das Jahr beenden. Und dann ja, noch das ein oder andere Interview mit euch im Dezember zwar. Quasi, wir haben ja neue Gäste, aber natürlich dann immer mit den Good Vibes aus Südafrika.
Das wäre der Wunsch. Und du hast jetzt nichts dazu gesagt zu meinem Wunsch, aber kann das auch Teil deiner Strategie werden? Denn ich habe letztens erst wieder mir nochmal vor Augen führen lassen, was es tatsächlich bringt, in einer Windschattenbox von 12 Metern Vorderrad zu Vorderrad hinterher zu fahren, in Anführungszeichen. Und das ist doch wirklich krass erheblich. Das ist unglaublich, ja. Die haben das ja mal bei Swisside ausgemessen in Kooperation mit Trimac. Und man kann es noch nachlesen. Klar, das direkte Lutschen ist untersagt, würde natürlich am meisten bringen. Dann haben die noch 5 Meter Abstand untersucht und halt 10 Meter Abstand zum Hinterrad dann entsprechend. Also die Windschattenbox. Und die sparte immer noch bei Race Pace, glaube ich, 35 Watt oder so. Das ist unvorstellbar. Das heißt also, wer vorne fährt, muss sich das vorne fahren auch gut überlegen und vor allem auch leisten können. Denn am Ende wird schnell gelaufen. Das ist heutzutage gesetzt. Das kann man, davon kann man ausgehen. Ja, wer die letzten Ironman-Rennen, die es gab, verfolgt hat, es ist ja, man wird ja schon fast bekloppt, ne? Wenn man die dann loslaufen sieht, wie im Prinzip aus der Wechselzone von einem olympischen Triathlon. Da geht es dann Vollgas los und dann mal gucken, wer zuerst langsam wird. Und damit man dieses Game so halbwegs natürlich im Rahmen mitgehen kann, muss man, glaube ich, schon ziemlich taktieren.
Ja, also definitiv ist es so, dass ich auch darauf setze, quasi ja, dann auch das ein oder andere Mal von einer guten Dynamik auf dem Rad zu profitieren. Aber ich denke, ich würde auch meinen Teil gern dazu beitragen. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Rasmus Svensson oder auch ein Sebi Kienle, dass sie schon Interesse haben, da auf dem Rad ja nicht nur hinten drin zu setzen, sondern auch irgendwie versuchen, ihre Stärken dort auszuspielen. Und wenn es die Konstellation ergibt, dann würde ich da jetzt auch nicht jetzt 180 Kilometer nur warten und so. Aber ja, ich sehe mich auf alle Fälle nicht in der Position, vor allen Dingen ja, sag ich mal, mit einem Sebi Kienle, der dort das alles macht, so, ne? Also definitiv würde ich das halt schon ähnlich gestalten wollen, vielleicht wie damals 2018 bei der 73 WM. Ja, dann irgendwann gut in der Gruppe und wenn sich das dann selektiert und am Ende irgendwie 3-4 Mann rausfahren, dann möchte ich natürlich dabei sein und würde auch gerne, ja, meinen Teil zu beitragen und da auch in der Lage zu sein, Akzente zu setzen und ja, So vielleicht auch wie in Frankfurt, bloß halt in Frankfurt hätte ich wahrscheinlich aus dem Fehler lernen sollen, dass wir da nicht erstmal eine Stunde Vollgas hinterherfahren, sondern einfach dementsprechend gucken, wenn sich die Gruppe konsolidiert hat. Ich sag mal, in Frankfurt hätte ich wahrscheinlich das gleiche Ergebnis erzielt, wenn ich jetzt am Anfang nicht erstmal 90 Kilometer allein gefahren wäre und wäre dann am Ende mit dem Polen losgefahren, mit dem Miloš Sowinski, der auch jetzt am Wochenende in Kosumir startet. Und dann hätte ich wahrscheinlich nicht erstmal eine Stunde lang 73 Watt fahren müssen, wäre aber am Ende genau die gleiche Radzeit gefahren, was aber energetisch mich wahrscheinlich ein bisschen besser dastehen lassen hätte am Ende. Und das ist auf alle Fälle jetzt eine Sache, wo ich auch mit Daniel drüber gesprochen habe. Er meinte halt, nur weil ich nachdenke und es einmal gut gegangen ist, in Frankfurt die erste Stunde 73 Watt zu fahren, heißt das nicht, dass das das Ultima Ratio für jedes Rennen sein sollte. Und dass wir da schon vielleicht auch ein bisschen konservativer diesmal reingehen, um einfach am Ende da energetisch noch nicht ganz so viel verbrannt zu haben. Und dann natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Akzent setzen zu können bei Kilometer 120, 130.
Ja, du bist im Kopfe, im Geiste ein sehr offensiver Racer. Das hört man ja immer wieder durch. Ich stelle mir gerade vor, wenn du gerade Frankfurt nochmal ansprichst, hättest du die Strategie gefahren, entspannt losrollen, warten, bis einer kommt und dann entsprechend weiterfahren, so wie du eben skizziert hast. Ich bin der Meinung, du wärst deutlich schneller gelaufen noch, weil das ist die Energiereserven, die du da in der ersten Stunde investiert hast, die müssen am Ende in der letzten Stunde gefehlt haben. Das ist völlig normal. Und ich glaube, dass man im Laufen schneller verlieren kann, als man im Radfahren gewinnen kann. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, also definitiv. Also bestes Beispiel bin ja jetzt hier mit einem Franzosen, der Ivan Jarich, mir die Wohnung teile. Der kennt den Dennis Chevreau ganz gut, der dieses Jahr schon 2 Marathons in einem Ironman abgeliefert hat unter 2,40. Und der ist halt einfach so, wie du sagst, der ist so sicher in seiner Laufperformance, der fährt halt seine 260 bis 275 Watt. Das ist ihm auch egal, ob er da 8 oder 9 Minuten kassiert auf irgendwelche Leute, die vorbeifahren und dann 300, 310 Watt fahren und irgendwelche Spielchen machen. Er weiß halt, er läuft hinten raus 236 bis 239. Und selbst wenn die Jungs eine 248 laufen, nur 249, wo ich dann auch dazu zähle, oder 245, er läuft halt 236 bis 38. Also er catcht schon noch alle.
Ja, das ist halt genau diese Rechnung und das ging mir halt auch so durch den Kopf, wenn es möglich wäre, wenn es die Konstellation ergibt, einfach Kopf runter, diszipliniert bleiben, mitfahren, verpflegen, sich nicht abhängen lassen, aber auch nicht vorgehen, einfach den Regeln entsprechend, auch wenn man sich da vielleicht jetzt nicht so geil fühlt, ja, also ich kann das schon irgendwie verstehen, dass man ja auch gerne seinen Teil beitragen möchte, aber wenn du da mit einem Kienle und einem Svensingsen unterwegs bist, die haben halt auf dem Papier immer noch stärkere Ergebnisse vorzuweisen und sind dann aus meiner Sicht eher in der Pflicht als du auf der Langstrecke.
Ja, definitiv.
Also da hätte ich persönlich kein Problem mit, mich zurückzuhalten. Aber ich weiß, wie schwer das ist, weil im Wettkampf umzusetzen, das ist immer die größte Schwierigkeit, ne? Dass man da lange abwartet, lange defensiv bleibt. Wie der Loder sagte, ne? Bei Halbmarathon im Laufen geht das Rennen los.
Ja, aber definitiv, also wir wissen ja auch alle damals Maurice und Frodo, als Frodo Maurice da schön in die Führung geschickt hat in Hawaii. Der Maurice Clavel ist übrigens auch am Start hier. Ja, der hatte wahrscheinlich auch das ein oder andere Korn mehr verbrannt. Und wenn er da den Mut gehabt hätte, defensiv zu bleiben, mehr wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Aber klar, da muss man halt wirklich seine Nerven beisammen haben und da ruhig bleiben und dann halt taktisch agieren, um am Ende, so wie du sagst, halt auch für die Außenwelt ein gutes Ergebnis dazustehen haben, um auch für sich selber, weil das ist am Ende das, was zählt. Also klar, es ist cool, was im Rennen ablief und es ist auch interessant, wie und was zustande kam, aber am Ende zählt halt nur das Resultat.
Ja, yep. Und wenn man sich dann anguckt hier das aktuelle Ergebnis vom Eden, der sagt halt im Rückblick, das Radfahren war nicht so hart. Das war okay. Einmal hat hier an der Wende raus, hat Sanders versucht, ihn ein bisschen abzuhängen. Das tat kurz weh, aber ansonsten easy. Zwischendurch hieß es mal irgendwie, er hätte wohl 270 oder 275 Average Wattleistung. Das hat er wohl seinem Bruder zugerufen unterwegs, aber ich weiß nicht, an welcher Stelle des Rennens. Und wie es am Ende ausgegangen ist, weiß ich auch nicht. Aber viel vorn gefahren ist Eden ja nicht. Also von daher, er hat dann den Defensiven gemacht. Klar, als Rookie, legitim. Hat den Altmeister Sanders da machen lassen. Am Ende ist ja der Cullen noch ein bisschen rausgefahren vorne. Ja, und dann kam es zur Laufschlacht. Und es war auf jeden Fall geil zum Zuschauen. Es war richtig ein cooles Head-to-Head hier, so ein Iron War im Prinzip bis Meile 17. Da hat sich's dann entschieden. Aber das ist natürlich, ja, aktuell, wenn man das so hernimmt, ist das scheinbar das Maß der Dinge. Ne? Also eine 2:34 hinten drauf, da ist schon krass. Also wenn ich mir vorstelle, meine Halbmarathon-Leipzig-Leistung zweimal hintereinander, no way.
Ja, also definitiv ein richtig krasses Rennen. Und das, ich glaube auch, dass die Norweger die Ersten sein werden, die demnächst dann, wenn sie es machen, also Gustav Iden hat ja wohl angekündigt, dass er nur in St. George nochmal Vollgas geht und dann lieber seinen 73-WM-Titel verteidigen möchte. Christian Blumenfeld will komplett Ironman machen nächstes Jahr, wenn das alles stimmt. Also es ist ja auch immer viel Gerede und so weiter. Aber das werden meiner Meinung nach die Ersten sein, die unter 2:30 laufen. Und wie du sagst, wenn man da dann versuchen möchte oder konkurrenzfähig bleiben soll oder will, dann muss man halt auch unter Richtung 2:40 laufen. Also erstmal so vielleicht Richtung 2:38, 2:37. Und das ist ja schon eine mega, mega Leistung. Also definitiv eine starke Weiterentwicklung jetzt nach Corona im Triathlon und mehr speziell auch in der Langdistanz. Und ich denke, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Mhm. Früher hat man mal gesagt, du bist im Ironman ungefähr eine halbe Stunde langsamer als bei einem Einzelmarathon. Was traust du so einem Eden oder so einem Blumenfeld auf dem Marathon zu? Was könnte ihn laufen?
Ich denke, dass Eden da sogar tendenziell stärker ist, aber ich glaube so, ja, also ein Blumenfeld oder ein Eden, also ja, ich denke so Richtung 2:15. Also 2:15, 2:16 traue ich den Zonen zu. Also wir können uns ja einfach alle dran erinnern, damals Triathlon, also 10 Jahre her, hat ja mal einen Steffen Justus, ist ja mal in Frankfurt eine 2:19 gelaufen, war auch in der WTS relativ weit vorne und ein sehr, sehr guter Läufer. Jetzt ja Trainer bei der DTU. Und ich denke auf alle Fälle, dass die Jungs beide ja auch in dem Bereich laufen können. Was halt ist, dass sie es halt auch einfach durch den hohen Trainingsumfang, den sie haben, halt auch sehr gut übertragen können. Ja. Also ich denke auch, zum Beispiel Franz Löschke ist ja auch schon 2:21 gelaufen. Ist jetzt noch nicht unter 2:40 gelaufen. Woran das liegt, weiß ich jetzt nicht. Müsste man ihn jetzt mal fragen. Aber ja, die Norweger zeigen halt, dass sie das halt schon sehr gut auf alle Distanzen transferieren können. Sowohl 73 Ironman oder auch die Kurzdistanz. Also sie kriegen es hin, das überall abzurufen.
Krass. Also ich hätte jetzt aus dem Bauch raus sogar behauptet, vielleicht sind sie sogar noch schneller als 2:15. Vielleicht so Richtung 2:12 oder so. So was im Prinzip so fast schon deutsche Spitze wäre, so im Einzelmarathon. Mal den Amanal ausgelassen. Ja, aber das ist schon krass, ja. Also käme mal auf den Versuch drauf an. Hast du eigentlich mal Bock, einen Marathon mal voll zu laufen, irgendwie um dich da mal zu testen, oder würde es einfach die Saison ruinieren?
Ja, ich habe grundsätzlich schon Bock, aber mit der Dichte der Rennen heutzutage wird es halt echt schwierig, das zu machen und darauf sich zu fokussieren. Aber wenn, dann würde ich es halt schon auch gerne nochmal ordentlich vorbereiten. Und ich denke halt einfach, dass dementsprechend dann auch vielleicht ein bisschen Muskelmasse vom Radfahren oder Schwimmen weg sein sollte. Oder darauf kann ich dann verzichten im Marathonlauf. Aber grundsätzlich hätte ich schon darauf Bock. Kleiner Insight noch ist, noch weil wir ja auch immer so ein bisschen Insight von anderen wollen und Trainings und Trainer, ist halt so, dass wir ja schon irgendwie mal angedeutet haben, dass die Norweger das so ein bisschen da in der Gruppe, dass die da ja schon mehr alleine trainieren. Und das Interessante ist, was der Franzose, mit dem ich jetzt hier bin, mir gesagt hat, dass er in Foromö war und dass die ja quasi zusammen auch in die Schwimmhalle gehen mittlerweile und zusammen dann das Wasser betreten, aber dass die Inhalte von den Athleten halt echt unterschiedlich sind. Ne? Also dass Eden zum Beispiel in der Schwelleneinheit was anderes schwimmt als Christian. Also, dass die gar nicht so viel zusammen machen und mittlerweile sehr, sehr individualisiert auch auf die Bedürfnisse des jeweiligen Athleten, so wie es scheint. Und das ist halt wirklich sehr interessant, was nochmal ja irgendwie neues Licht auch darauf aufbringt, sage ich mal.
Ja, das habe ich auch mitbekommen und ich, also was heißt mitbekommen? Also, dass die verschiedene Sachen trainieren, kann man schon an den Strava-Einheiten und jetzt auch in der unmittelbaren Vorbereitung ablesen. So ein Eden hat keinen 40er mehr in der Rennwoche gemacht, aber der Blumfeld, der hat dabei noch Fotos lächelnd gepostet auf Strava und fand sich da total easy peasy unterwegs. Es war ja auch nur ein 3,57er Tempo, es war ja für ihn jetzt kein straffer Lauf, ne? Aber es gibt schon Unterschiede. Und was der Eden auch noch gesagt hat in seinem Recap-Video, in dem Interview mit seinem Bruder, wo die da so im Auto saßen und der Sound ein bisschen schlecht war, also wenn ich es richtig zusammenkriege, hat er auch von seiner Ironman-Vorbereitung in der Höhe, der war ja in Flagstaff, glaube ich, in den USA, gesagt, viel mehr wäre nicht gegangen. Er war mehrere Male kurz davor, krank zu werden. Und ist ja auch vor diesem Kalifornien-Termin, war er ja auch irgendwie kurzzeitig erkältet oder nicht ganz fit. Also er war da auch im Prinzip vom Trainingsload her am Limit. Also fand ich auch interessant, dass sie da jetzt keinen Kindergeburtstag trainieren oder einfach nur so weiter, sondern dass sie nochmal richtig schön aufgemöbelt haben. Und ja, wie jetzt bei dem Christian der Ironman-Debüt läuft, werden wir ja auch am Sonntag sehen. Von daher steckt alles drin an einem einzigen Renntag. Und ja, ich hoffe, dass es der größte Race Day des Jahres wird, Kalle. Und da spielst du die Hauptrolle.
Definitiv. Also auf alle Fälle wird es ein richtig cooles Triathlon-Wochenende nochmal zum Abschluss. Dann können alle auch gut in die Weihnachtspause gehen und gespannt das neue Jahr erblicken. Traurig oder schade auf alle Fälle, dass Andy Rehland nicht in Kosumir startet. So wie das alle jetzt vernehmen konnten. Aber gut, er wird dann nächstes Jahr wahrscheinlich das ein oder andere Rennen machen und da nochmal ja quasi dann gebürtig und mit einer richtig krassen Leistung dann wahrscheinlich dann sagen, okay, Triathlon war eine gute Zeit. Drücken wir ihn auf alle Fälle die Daumen und erstmal gute Besserung. Aber jetzt heißt es erstmal für alle anderen, am Wochenende ordentlich zu performen.
Du meinst, sein vermeintlicher Rücktritt ist mit der Verletzung jetzt auch verschoben?
Ich glaube, dass er schon nochmal ein Rennen machen wird, aber keine Ahnung, wissen tue ich da nichts, aber ja, klar, also zu gönnen ist es ihm auf alle Fälle.
Aus der Vorbereitung war zu sehen, dass er sehr, sehr fit war. Der war mit Nils Frommold unterwegs, wenn ich es richtig gesehen habe. Kanarische Inseln.
Nee, Mallorca waren die und Nils hat mir halt am Flughafen...
Mallorca, stimmt.
Genau, ja. Nils hat mir am Flughafen erzählt, dass er halt schon viel zusammen gemacht haben und dass er halt schon richtig fit war. Und ja, also wenn man das hört und jetzt, wenn er sagt, dass jemand fit ist, dann ist das, glaube ich, ja auch ziemlich ernst und wahrzunehmen. Dementsprechend, ja, glaube ich das auch und er hätte auf alle Fälle ein krasses Rennen werden können.
Definitiv. Ich habe eine Story gesehen von Nils Frommold, Last Man Standing, Always Andy Rehlert. Und er hat ihn von hinten gefilmt, wie er quasi die Gruppe zerlegt hat und noch ordentlich Power im Tank hatte. Schade. Ich hätte mich sehr, sehr gefreut. Also vor allem hätte ich es ihm gegönnt, dass er da richtig einen rausknallt. Ich hoffe auch, dass der Rücktritt nicht so ernst gemeint war oder dass wir den verschoben bekommen. Da muss noch irgendwas kommen. Man braucht ja einen positiven Abgang hinten raus, ne? Man kann nicht einfach so verletzt von der Bühne. Das geht nicht.
Nee, auf keinen Fall. Und wer einmal im Herzen Racer war, der bleibt auch immer ein Racer. Der geht ja nicht einfach so, ne? Also selbst, guck mal, Konrad, du läufst noch eine nach der anderen Bestzeit jetzt, obwohl du ja sagst, jetzt bist du eigentlich nur noch Amateur und Familienvater, aber du strebst ja trotzdem noch nach neuen Hochs.
Ich habe schon eine Liste angefangen mit den kleinen Dingen, die ich noch angreifen will. Und wollte das dann demnächst mal mit dir besprechen, ob du auch so eine kleine geheime Liste hast mit diesen Kleinigkeiten, an denen man noch schrauben kann. Ey, an den großen Dingen schrauben wir ja schon. Ja? Dieses stumpfes Trumpf, Routine, immer wieder, Woche für Woche, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Kraft, soweit klar. Aber da gibt es ja noch so viele Dinge, also ich möchte den Triathleten sehen, der alle Kleinigkeiten beackert hat und die großen Dinge nicht vergisst. Na gut, den werden wir suchen müssen. Kalle, wollen wir es mal nicht übertreiben heute? Du hast schließlich Taper-Woche und sollst dich entsprechend ausgeruht an den Start begeben am Sonntag. Ich wünsche dir noch mega schöne Tage. Ich hoffe, du hast so ein bisschen Zeit auch zum Seele baumeln lassen, denn neben dem Körper muss ja auch der Geist frisch sein. eine schöne Umgebung hast du auf jeden Fall. Wir durften ja schon mal ein bisschen zugucken, wo du trainieren und aktuell leben darfst. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als dir ein ordentliches Aloha rüber zu werfen und ein All-In am Sonntag. Das wird. Ich habe ein richtig, richtig gutes Gefühl.
Ja, danke auf alle Fälle. Grüße auch erstmal nach Berlin und an alle Hörer. Ich hoffe, ihr verfolgt das Rennen bei Facebook Live oder im Ticker, wenn ihr unterwegs seid und da, wie wir, nicht die beste Internetverbindung hier haben. Aber ja, ich freue mich auf alle Fälle und freue mich dann auch natürlich danach, vielleicht das ein oder andere Gespräch mit dem einen oder anderen Profi zu führen, was er von dem Rennen denkt und wie er sich gefühlt hat. Vorher ist da jetzt wenig Zeit, weil jeder sich auf sich konzentrieren muss und auch ich. Aber ja, da ist vielleicht das ein oder andere, was wir dann im Podcast dann anders mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ja, können wir mal gespannt sein. Vielleicht hat Micha da auch noch eine Idee, auf was er Bock hätte irgendwie am Montag, was ich machen kann. Bin ich mal gespannt und wozu ich noch komme. Aber jetzt heißt es erstmal All In. Ja, cool auf alle Fälle, dass alle Hörer weiterhin dabei sind, mir die Daumen drücken und dass die Community stetig wächst. Das macht Spaß und ja, ich habe Bock, euch dran teilhaben zu lassen. Also Aloha und bis nächste Woche.
Aloha Kalle, bis bald, wir sehen uns.